der Karate-Podcast. Shokukai im Gespräch. Björn Rudolf und Erik Röhrig.
Hallo ihr Lieben, hallo wieder zum Shokukai-Podcast, dem Karate-Podcast, der gar nicht immer wöchentlich erscheint in letzter Zeit.
Ja, hi Björn, schön, dass du wieder auf Sendung bist und ja, prima.
Ja, also ich war die letzte Woche krank und jetzt kann man sagen, ja, die Pfeife soll sich mal vors Mikrofon schleppen und da ein bisschen quatschen wird ja wohl gehen, aber ich glaube, das kennt jeder, wenn man Kopfschmerzen hat, sich nicht konzentrieren kann, ich glaube, dann ist sowas so anstrengend und da ich auch nicht zur Arbeit musste, weil ja Ferien waren, hat der Erik mal übernommen abzusagen und ich hoffe, dass sich das nicht häuft.
Nee, das hoffe ich natürlich vor allem in deinem Sinne. Ne? Also ja. Der Podcast ist das eine, aber viel wichtiger ist ja, dass die Gründe nicht, was weiß ich, bei uns persönlich zu suchen sind und schon gar nicht gesundheitlich. Das ist ja, das wollen wir nicht.
Okay, wir wollen aber mal so ein bisschen aus unserem Tonus der letzten Wochen ein bisschen ausbrechen. Also ich finde, mit dem Atem haben wir ja viele Sachen, die, na sagen wir so, ins Anatomische reichten, ins Technische gingen. Ein bisschen angesprochen, wir wollen heute in der Folge mal so zu so einer Grundsache kommen, bei der ich denke, dass die unheimlich wichtig ist, ob man im Karate vorankommt oder nicht. Und zwar wollen wir über die Eigeninitiative und Eigenverantwortung sprechen.
Ja, großes Thema, gutes Thema. Haben wir im Vorgespräch, das wir heute ein bisschen länger geführt haben, weil wir uns ja, wie gesagt, auch 2 Wochen nicht gehört haben, so ein bisschen schon andiskutiert, das überhaupt geht. Und ja, dann legen wir los direkt. Eigeninitiative. Genau. Wollen wir erstmal so allgemein beschreiben, war, glaube ich, unser letzter Satz im Vorgespräch. Und
nee, ich würde, vielleicht lass uns einen Aufhänger nehmen, den wir jetzt schon 1 oder 2 Mal angesprochen haben. Und zwar hatten wir ja beide angesprochen, als wir das erste Mal bei Sensei Nishiyama im Dojo waren. Dass man dachte, da werden jetzt nur Top-Leute sein, weil die ja jeden Tag die Möglichkeit haben, bei Nishiyama zu trainieren. Und unser beider Eindruck, müssen wir ja sagen, war, dass wir, ja, böse gesagt, enttäuscht waren von dem Gros, was da war. Dass man sagte, die hätten wir uns tatsächlich viel besser vorgestellt. Es gab natürlich Top-Leute da. Aber es gab auch welche, die man immer wieder gesehen hat. Und man dachte, wie kann denn das sein, dass die hier trainieren und nicht das ausstrahlen, was ich mir vorstelle von so einem Schüler?
Ja.
Und ein Punkt, den ich dabei habe, ist, ich glaube, dass die Eigeninitiative im Gegensatz zu ich konsumiere nur, was da ist, ein ganz ausschlaggebender Punkt dort war.
Das glaube ich auch. Also erstmal ja, natürlich hast du das vollkommen richtig beschrieben. Mir ging es ganz genau so. Die Gedanken habe ich mir zu der damaligen Zeit in der Form, wie wir sie heute haben, noch gar nicht gemacht über diese Situation. Aber mir ist es auch aufgefallen und ja, es ist ja sogar zum Thema mal geworden, was ich mit den Praktizierenden dann in dem Dojo erörtern musste, weil Sensei das dann gesagt hat.
Ja, Erik, erzähl doch gerne mal, wie du dich da unbeliebt gemacht hast.
Ja, das war, also ich habe mit Sensei nach dem Training, wir haben öfter gesprochen und irgendwann habe ich auch einmal gesagt, dass mir einige Sachen auffallen, auch negativ auffallen, die ich sehr bedauere, weil es natürlich auch gerade in seinem Dojo schade ist, dass die passieren. Und er hat nur zustimmend genickt und ja gesagt. Er sieht es auch so. Ja, that's it. Und damit war für mich die Sache fast klar, für ihn aber nicht ganz, weil er hat es dann dazu gebraucht, dass er irgendwann, als er das Dojo verlassen hat, gesagt hat, bleibt noch ein bisschen, Erik wird euch jetzt erklären, was er von dem Dojo hält. Und da war ich erstmal ein bisschen platt, habe das dann aber auch natürlich getan. Und bin dann auch auf Widerstände gestoßen. Also es waren viele Kleinigkeiten schon alleine. Immer wieder dieses unpünktliche Kommen von gewissen Leuten, die Animositäten hatten, unter gewissen anderen Leuten die Gymnastik mitzuerleben. Finde ich, ist ein No-Go. Ja, Animositäten haben in einem Dojo keine Rolle zu spielen. Eventuell sogar die Situation, dass man Trainingspartner meidet finde ich, ein No-Go in einer Trainingssituation. Das widerspricht all meinen Vorstellungen von ich grüße an und will das Beste geben mit mir und für euch. Und in dieser langen Diskussion kamen dann auch nochmal viele persönliche Beschreibungen von den Trainierenden hoch, warum sie sich wie verhalten. Und ja, was soll ich dazu sagen? Es ist wohl nur menschlich, dass man sich positioniert und eine Position sich über Jahre, Monate und Jahre ändern kann, vielleicht aber auch so festigen und verhärten kann, dass man gar nicht mehr merkt, dass man da nicht unbedingt auf dem besten Weg sich befindet. Und das habe ich schon bei einigen da gemerkt. Das war so. Also da sind mehr Entschuldigungen oder Rechtfertigungen für ein Verhalten gesucht worden oder formuliert worden, anstatt zu sagen, was ich von einem oder zweien gehört habe. Ich weiß, was du meinst, die so in die Diskussion reingegangen sind. Und da dachte ich mir, das ist schon mal ein guter Ansatz, aber eigentlich auch ein falscher Gedanke, weil wenn du doch weißt, was ich meine, warum tust du es dann? Ey?
Es ist natürlich immer schwer, so eine Gruppe, die seit Jahren, Jahrzehnten besteht und dann versuchen, das aufzulösen, das gebe ich dir recht, ne? Genau, aber lass uns mal zu unserem Thema zurückkommen. Es ist ein netter Ausflug und auch eine interessante Geschichte natürlich, finde ich, um mal so ein bisschen einzuschätzen, wie es da manchmal auch lief. Hm. Ne? Und sicherlich sind da Sachen diskutabel. Aber ich glaube halt trotzdem, wenn wir jetzt mal vom Technischen auch ausgehen, dass die Leute, wo eine Eigeninitiative zu erkennen war, die Kriterien können wir vielleicht gleich mal besprechen, die es sichtbar machen, man auch technisch ein größeres Können gesehen hat. Ne? Mhm. Und ich würde jetzt mal vereinfacht sagen, ein wichtiger Schritt, den haben wir auch schon öfter angesprochen, der die Eigeninitiative mit sich bringen kann, weil ich den aus meiner eigenen Vita so auch sehe, ist eben der Punkt, wo man selber Trainer wird.
Mhm. Ja, ja.
Da ist, gut, jetzt zu sagen, wenn jetzt von außen irgendein Reiz kommt, ob dann noch von Eigeninitiative zu sprechen ist, ist natürlich eine andere Sache, aber die Motivation ist eine andere, denn wenn man zum ersten Mal alleine vor einer Gruppe steht oder das Training regelmäßig aufbauen muss und dann das Glück hat, was ich glaube am Anfang einem noch nicht als Glück vorkommt, die Leute einem Fragen stellen und man dann selber sagt, ja, ich mache es einfach immer so und dann merkt, nee, das kann als Antwort einfach nicht ausreichen, dass man dann eigenverantwortlich anfangen muss zu sagen, wie mache ich es denn mit einem anderen Ohr, dann auch das Training, was man bekommt, hört, einfach weil man es nochmal anders verarbeitet in sich. Man hört es nicht einfach nur, man nimmt es nicht nur wahr, sondern man verarbeitet es für sich. Das ist ein Punkt, den ich unbedingt in der Eigeninitiative sehen würde und der meiner Meinung nach mir in meiner Entwicklung unheimlich geholfen hat. Das Trainer sein. Ja, und genau aus diesen Sachen. Wie gesagt, am Anfang nimmt man die Fragen gar nicht als die Bereicherung wahr und irgendwann wird man verstehen, die Antworten sind ja eigentlich da. Die Antworten bekomme ich ja schon in meinem Training von jemand anderem vielleicht, wenn ich Training empfange. Aber die Fragen, die mir helfen, dahinter zu kommen, die können mir meist andere geben oder ich bin gut und fange an, mir selbst die Fragen zu stellen.
Damit hast du in dem letzten Satz eigentlich das beantwortet oder hast das nochmal aufgegriffen, was mir die ganze Zeit so durch den Kopf ging, als du das erklärt hast, dass dieses Fragen stellen, egal von außen oder an sich selbst, dass das, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt ist, der die Eigeninitiative oder die Eigenverantwortung ausdrückt, ausmacht. Und ja, es ist mit Sicherheit ein großer Schritt, wenn man das als Trainer macht, weil man dann natürlich sich ständig auf dem Prüfstein befindet, nicht mehr in der Gruppe untergeht, sondern vorne steht und vor allen Dingen auch das körperlich umsetzen muss, was man verbal formuliert. Das finde ich auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Sache, weil das eine ist das Verstehen und das andere ist das Umsetzen. Das heißt, man ist ständig unter Beobachtung und man muss ständig korrelieren zwischen Erzähltem und Getanem. Und das finde ich eine ganz wichtige Sache. Wobei ich finde, dass das klar als Trainer eine unbedingte Voraussetzung ist, aber auch schon vorher da sein kann. Also ich wage mich auch nicht mehr in die Köpfe von Mittrainierenden oder mich Umgebenden einzuklinken und deren Gedanken zu denken. Ich kann da nur meine eigenen denken. Gewisse Sachen, also ich weiß zum Beispiel, Oder gewisse Verhaltensmaßregeln, finde ich, die gehören schon so grundlegend dazu, zu der Eigenverantwortung, dass sie weit vor dem Trainerdasein gelebt werden müssen. Und eine, die sich bei mir über die letzten 40, 50 Jahre erstreckt hat, ist, nicht der Letzte sein zu wollen in der Gruppe. Der Gruppe zuliebe, nicht um mein Ego zu heben, sondern der Gruppe zuliebe. Dass, wenn ich mich in der Gruppe befinde, ich meine Füße so bewegen muss, ja, und ich meinen Körper so bewegen muss, dass wir weitermachen können, wenn es ums Weitermachen geht. Dass ich mich hinstelle und sage, ich lasse mir nicht Zeit und gucke einfach zu, dass, wenn es mir passt, ich dann richtig stehe oder wie auch immer, sondern dass ich der Gruppe zuliebe versuche, ein bisschen zu forcieren. Mhm. Oder Anschluss zu halten, der Gruppe Zug zu geben. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache, wo für mich die Eigenverantwortung in frühesten Tagen anfing. Und was ich auch heute noch, nicht mehr im Karate, aber im Kendo, immer wieder sehe, und das finde ich großartig. Da fängt das für mich an.
Es korreliert tatsächlich auch schon wieder so ein bisschen beide Sachen mit einer Sache, die mir vorher so klar wurde und finde ich total interessant. Die Bezeichnung, wie man als Trainer auf die Leute, die in seiner Gruppe stehen, wie man die im Deutschen benennt und im Englischen. Das finde ich total interessant, weil wir sagen meist, also ich sage ganz oft, meine Schüler. Mhm. Und im Englischen sagt man my students. Mhm. Und ich finde, das ist ein qualitativer Unterschied. Mhm. Denn Studenten sollten meiner Meinung nach von sich aus Fragen stellen. Mhm. Und vielleicht könnte man sogar so rangehen, dass man sagt, man hat am Anfang Schüler und will die zu Studenten kriegen. Mhm. Also man, natürlich kann man erstmal bestimmte Fragen, tiefergehende Fragen erst stellen mit einem gewissen Wissensstand.
Ne? Ja, ja, genau.
Aber ich finde diese Herangehensweise zu sagen, ich hätte gerne Studenten vor mir, finde ich einen total interessanten eigentlich, was mir eben über diese Sprachunterschiede irgendwann klar wurde. Mhm. Ja? Deswegen, ich glaube, das haben wir auch schon öfter gesagt, dass ich versuche ja auch immer die Leute zu ermuntern, Fragen im Training zu stellen. Die Gruppen sind ja jetzt nicht so groß, dass da 100 Leute vor mir stehen, sondern dass, wenn irgendwas unklar ist, dass dann gefragt werden soll. Ne? Hilft mir, hatte ich ja vorhin schon gesagt, klar, die Antworten klar. Sind da, ich brauche die Fragen und hilft im besten Falle auch dem, der die Frage stellt. Das finde ich, macht Avi ganz gern bei seinen Seminaren, auch wenn ihm dann zwischendurch eine Frage gestellt wird, holt er die Leute zusammen und lässt die Frage wiederholen. Er sagt ganz oft, stellt die Frage bitte vor allen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass du dir als Einziger die Frage stellst, ist oft gering. Und wenn das doch so ist, dann ist es vielleicht ganz gut, dass die anderen sich fragen, warum habe ich denn die Frage eigentlich nicht gehabt? Ich hatte so einen Aha-Moment in meinem Leben, in meinem Karate-Leben. Und zwar, damit nerve ich dann auch die Leute immer, es gibt in einer der ersten Katas, in der Heian Shoda, wenn man nämlich ganz zum Schluss, die letzten vier Techniken, wenn ich aus dem, ich mache einen Oizuki und dann drehe ich mich eine Dreivierteldrehung, mache Shuto-Uke, mache dann eine direkte Rotation. Und dann mache ich schräg nach vorne einen Shuto-Uke mit einer Gegenrotation. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe mir die Frage nicht gestellt. Ich wurde irgendwann drauf gestoßen und habe mich geärgert, dass ich mir diese Frage nie gestellt habe, weil es wurde mir einfach so erklärt, ich habe es so gemacht. Und dann wurde mir irgendwann erklärt, warum. Und jetzt frage ich regelmäßig die Leute, warum machen wir das hier? Weil hier haben wir doch das so rumgemacht, warum machen wir es hier nicht so? Ne? Also im Prinzip wurde ich darauf aufmerksam gemacht, ohne dass es jemand vielleicht genau beabsichtigt hat, dass ich mich geärgert habe, dass ich mir nicht selber irgendwann diese Frage gestellt habe. Und ich glaube, wenn man diese Fragen, wie du sagtest, sich stellt, wird man besser.
Ja, auf jeden Fall. Durch das Rauskommen aus dem Gedankenkonstrukt und das verbale Formulieren, ja, wird das etwas konkreter und man geht quasi in Stahl und Eisen, man geht in etwas Reales, man kommt aus seinem Kopf raus, man formuliert das und der andere bekommt es mit Worten rübergebracht und jetzt muss man noch gucken, ob die Worte sich auch wirklich bei dem anderen so ab, wissen wir ja selber Kommunikation, aber da über diese Kommunikation, ja, vielleicht ist das noch besser als Fragestellen, vielleicht ist das das Entscheidende, über die Kommunikation kommen wir natürlich weiter, die sich natürlich als Frage in erster Instanz gut ausdrückt, das finde ich auch. Das finde ich auch.
Da kommt, finde ich, auch noch mal dazu, was Abi auch in letzter Zeit immer so gerne sagt, es geht nicht darum, was wir machen, sondern wie wir es tun.
Ja, klar.
Und das macht den Riesenunterschied. Wir können,
Ja.
wir kennen das ja selber. Sensei Nishiyama hat früher Seminare gemacht, wo er ein ganzes Wochenende nur über Gyakuzuki gesprochen hat. Wo man von außen betrachtet gesagt hat, ja, der ist toll, der macht nur Gyakuzuki. Und wenn man aber verstanden hat, dass es um das Wie geht und wie viele Aspekte er da reingepackt hat, dass man sagt, boah, das war inhaltlich so viel.
Genau.
Na? Aber das geht ohne die Eigeninitiative zu verstehen, nur schwer.
Ja. Ja, dass man, ja, das ist das vielleicht, was ich vorhin sagte, dass das über die Frage hinausgeht und dass man quasi in einen Dialog tritt. Ja. Und so ein Dialog, der kann natürlich rein verbal sein, so ein Dialog kann rein physisch sein oder so ein Dialog kann prima gemischt sein. Und ich glaube, je nach Graduierung oder je nach Situation auch, haben wir auch das. Ja, also wir können uns natürlich schön in eine Fragestunde hinsetzen oder so, wenn wir unseren Podcast abhalten, das verbal abhandeln. Wir können uns im Dojo über die gleichen Themen rein physisch, obwohl das Mentale wird immer mit dabei sein bei uns schon. Aber man kann gewisse Sachen auch rein physisch abhandeln, wie wir gesehen haben, auch in den letzten Tagen. Und so ist das halt immer ein ganz wichtiges, ein wichtiger Teilaspekt von dem, was wir machen. Unseren Geist damit reinbringen. Und ich glaube wirklich, vielleicht ist es überheblich, aber ich kann jetzt nur von meiner Seite ausgehen, dass dieser Geist, wenn der sich einmal verbal ausgedrückt hat, ich zumindest das Gefühl auch habe, dass da jemand auf der Spur ist, in diese Richtung sich bewegen zu wollen. Manchmal erklärt man etwas lang, geht dann in die Technik rein und stellt fest, dass nur 20% der Leute das machen, was man gerade lang und breit erklärt hat. Dann kann ich mich natürlich fragen, woran das liegt. Habe ich es vielleicht falsch erklärt? Könnte sein. Aber da ich ja jedes Mal frage, ist das angekommen? Gibt es Fragen dazu? Ist noch irgendetwas unklar? Und wenn dann nie etwas kommt, muss ich entweder davon ausgehen, dass den Leuten alles klar ist, dann gehe ich davon aus, dass möglichst 100% das umsetzen, oder aber, dass die Leute überhaupt nicht am Ball sind und einfach loslegen und sagen, ja, ich weiß sowieso schon, was der sehen will und mach das einfach. Und dann kommt genau eben 80% was anderes raus. Das ist nicht nur im Dojo, das ist ja auch bei Seminaren und Lehrgängen so.
Naja, du hast natürlich andererseits, also das kann schon sein, aber das intentionalisiert ja immer so ein bisschen, dass da ein fauler Gedanke oder ein böser Gedanke hinter ist.
Nee.
Man, na doch, wenn ich sage, ich weiß sowieso, was der sehen will, ich mache das jetzt einfach, dann ist das ja irgendwie, oder ein fauler Gedanke, oh, schon. Aber du machst ja immer, wenn du was hörst, einen Abgleich mit dem, was du schon meinst zu wissen. Und dann kann es tatsächlich sein, dass ich denke, es ist mir alles klar, aber die Kommunikation ist ja eben, es ist ja immer das Vorwissen des einen mit dem, was in Einklang zu bringen. Also ich weiß ja schon, was du meinst, das kennt ja jeder, ne? Man erklärt irgendwas und dann ist es überhaupt nicht so in die Richtung, wie ich es mir vorstelle. Aber gut, wie gesagt, dann probiert man es nochmal mit anderen Worten zu beschreiben und wenn nicht, dann vielleicht hat man es auch einfach doof erklärt. Oder
Ja,
vielleicht ist das eigene Bild, was man hat, um es zu erreichen, völlig, völlig abstrakt für die anderen. Ne? Also
genau, ja.
das geht jedem mal so, ne? Dass man natürlich dieses Gefühl hat.
Ja, also ist es wahnsinnig schwer, Eigeninitiative in Relation oder zu bewerten. Ja, dann hieße ja, Eigeninitiative wäre mehr oder weniger kaum zu bewerten, weil so ein bisschen, wie du das gerade beschrieben hast. Also ich wollte das jetzt nicht herabwürdigen, das Verhalten, aber die Eigeninitiative, die dann von dem, der nicht fragt, sondern etwas anderes macht, als man vielleicht auch, weil man es schlecht erklärt hat, zu sehen ist, ist er dann nicht zu bemängeln. Also bemängeln ist ja jetzt schon wieder eine Wertung. Die ist ja, worin besteht dann Eigeninitiative, wenn man das umsetzt, was kommt? Oder was verlangt ist? Wie kann man die erreichen? Wie kann man Eigeninitiative fördern? Außer dass man als Trainer vorne steht.
Ich glaube, du kannst Eigeninitiative nicht fördern, dann wäre es ja keine Eigeninitiative mehr. Und da ist es aber auch genau der Punkt, den ich vorhin schon mit diesem Schüler- und Studentenbeispiel meine. Du kannst nur versuchen, meiner Meinung nach, es so gut wie du kannst anzubieten. Und dann nimmst ein paar an, über die freust du dich, und dann nimmst vielleicht ein paar nicht an, über freust du dich nicht, aber das können sie ja machen. Es ist ja, Eigenverantwortung. Du hast ja auch das Wort noch so schön gesagt, Eigenverantwortung. Ne? Man bietet es, man kann es nur anbieten. Das sind ja erwachsene Menschen. Bei Kindern, ja, da ist man ja sowieso, hat man eher so ein Entertainment-Ding drauf und versucht, genau, die dabei zu beschäftigen und versucht dann eben die Beschäftigung noch ein paar Ideen reinzubringen. Lassen wir mal die Kinder vielleicht außen vor. Und um ganz kurz das noch abzuschließen, manchmal traut man den Kindern sogar weniger zu, als sie wirklich können. Manchmal, ich habe Kinder erlebt, die haben so eine Wahnsinns-Eigeninitiative.
Ja, das ja, ist, klar, das habe ich auch gesehen.
Also das ist jetzt nicht soll da auch nicht herabwürdigend sein. Aber wie gesagt, also entweder Leute haben Eigeninitiative und das kann man nicht bewerten. Ich glaube, Eigeninitiative ist der treibende Motor, um dich besser zu machen. Oder die haben es nicht und dann werden die halt nicht so schnell besser oder nicht besser. Aber warum soll ich es bewerten? Das ist ja ihr Ding, es ist ja ihr Leben. Es ist ja ihr Karate.
Es ist ja ihr Karate, aber es wird nicht ganz einfach, wenn wir es dann in deiner Gruppe leben wollen. Also spätestens, wenn man es in einer Gruppe leben will, ist es ja schwer, wenn der Output der Gruppe so stark differiert, dass man sagt, naja, es ist okay, was wir hier machen. Letztendlich ist ja jeder seines Glückes Schmied und ja, dann müssen wir ja froh sein mit allem, was wir zu sehen bekommen, so in etwa.
Ja, das ist aber auch meine Herangehensweise als Trainer. Hm. Wie gesagt, meine Herangehensweise als Trainer ist, ich versuche euch meinen Verständnisstand, so wo ich gerade bin, so gut es geht beizubringen und ihr könnt es annehmen oder nicht.
Hm. Ah ja, okay.
Und wie gesagt, ich fordere ja auch die Eigenverantwortung ein. Hm. Aber ich bestrafe oder ich verurteile es nicht, wenn sie nicht da ist, in dem Sinne, weil dann ist es halt nicht so.
Genau, und genau das ist der Punkt, wo ich dann frage, das wäre jetzt so der Unterschied zwischen Eigeninitiative als Trainer und Eigeninitiative als Schüler oder als Student. Mhm. Ja. Und das ist genau der Punkt, dass du sagst, was du gerade beschrieben hast, war deine Eigeninitiative beruht darauf, dass du das deinen Wissensstand servierst, so wie du ihn kennst. Und entweder die Leute kommen mit oder wollen sich der Sache öffnen oder anschließen oder es funktioniert nicht.
Genau.
Dann hast du aber im Zweifelsfall einen sehr großen Überhang von Trainierenden, die eventuell nicht auf deiner Spur sind. Wie bildet sich das dann für das Zusammenleben im Dojo ab, deine Eigeninitiative? Also dann ist ja deine Initiative diejenige, die die Situation im Dojo in zwei Fraktionen dann teilt. Nämlich in die Fraktion, der die Eigeninitiative zeigen und dir folgen und der, die es eigentlich nicht tun, aber die haben sich dann trotzdem im Dojo zu treffen, diese beiden Parteien. Das finde ich so wahnsinnig schwer, wenn man das machen wollte. Das ist ja ähnlich wie, du bist ja in der Situation, als Lehrer zu arbeiten. Wenn du sagst, naja gut, ich präsentiere, vielleicht so ein bisschen vergleichbar, ich präsentiere meinen Wissensstand als Mathematiklehrer, bist du nicht, oder, in deiner Funktion, aber vielleicht als Sportlehrer, das machst du so ein bisschen, glaube ich, ja?
Ich mache alles, ich bin Grundschullehrer.
Du bist Grundschullehrer, Mathe, dass du denen ein Mathe-Niveau servierst, wo einige das packen noch und sagen, ja, bin ich dabei und andere, für andere ist das gar nicht mehr nachvollziehbar, weil da fehlt denen die Basis, da fehlt denen das Grundwissen.
Aber da vergleichst du was Falsches. Ich mache ja nicht, ich gehe ja nicht ins Dojo und sage, ich trainiere gerade Shikake Vasa und ab Weiß macht ihr jetzt alle Shikake Vasa. Sondern ich versuche natürlich das, was ich weiß, runterzubrechen, eben auf basale Sachen genauso und es zu steigern. Und dann versuche ich es so aufzubereiten, dass ich jeden mitnehmen kann. Aber ich kann ja nicht, ich kann ja keine Eigeninitiative verlangen. Das ist doch genau der Punkt. Das ist keine Eigeninitiative mehr.
Ja, ja, klar.
Und außerdem kommen die Leute ja freiwillig ins Dojo. Mhm. Also die kommen, meine Grundannahme ist, die wollen lernen, die wollen mir folgen. Wenn sie mir nicht folgen können, können sie ja die Frage stellen. Ist ja auch eine Eigeninitiative.
Genau.
Ich bin ja, es ist ja kein Frontalunterricht in dem Sinne, dass ich dann ein Video abspule und jetzt macht es mit. Das ist ja ein Unterschied. Aber wenn jemand das nicht lernen will, kann ich das ja auch nicht ändern. Und da komme ich noch zu einem ganz wichtigen Punkt, der mir dabei ist, weil ich das auch in einem Gespräch letztens hatte und es kam auch bei dem Seminar mit Gedrius. Und zwar Leute, die vorher etwas anderes gemacht haben. Ich sag mal anderes Karate. Da musste ich nämlich meine Meinung ändern. Ich habe das immer nicht gemocht, ich fand es immer schwierig, Leute, die nicht so karate-technisch sozialisiert sind wie wir, dann zu unterrichten, die dann mit Braun oder Schwarz kommen und dann es eben nicht so machen, wie ich es mir vorstelle. Und ich lade dann auch immer ein, um Fragen zu stellen. Und das ist halt nicht einfach. Und ich hätte bis von der ganzen Zeit gesagt, ich glaube, dass das unheimlich schwer fällt, das zu ändern, dass es länger braucht, als es neu zu lernen. Und da muss ich meine Meinung revidieren einfach. Und zwar, wenn eine vernünftige Eigeninitiative da ist, dann geht das. Das Beispiel, was Gedrius nämlich in dem Lehrgang in Duisburg gesagt hatte, war Sensei Fassaro aus Amerika. Das ist einer, glaube ich, war so der erste Nicht-Japaner, der durch diese GKA Instructor Class ging, glaube ich. Und Gidrius hat diese Geschichte erzählt, dass der dann bei Nishiyama trainiert hatte und immer zugehört hat, Ost gesagt hat und es aber trotzdem anders gemacht hat. Und dann irgendwann aufgrund eines körperlichen Gebrechens, weil ich glaube, der Arzt sagte, ja, mach mal weiter, dann in 2, 3 Monaten sitzt du im Rollstuhl, kannst du im Rollstuhl wiederkommen, es wirklich geändert hat, von jetzt auf gleich. Und der hat gesagt, ich habe 25 Jahre was anderes gemacht und ich konnte es ändern. Mir braucht keiner erzählen, ich kann es nicht mehr ändern. Und das habe ich eben schon in Dresden bei einer Frau mal erlebt, die was anderes gemacht hat, die umstellen konnte. Und noch stärker eben bei zwei in meinen Dojos. Die eine hat vorher Goju-Ryu gemacht und die andere hat vorher was ganz anderes gemacht, die das wirklich so schnell umstellen konnten, einfach weil sie Eigeninitiative gezeigt haben, es umstellen wollten und das Verständnis dafür hatten. Also die Eigeninitiative ist da so ein treibender Faktor, dass ich das unbedingt noch mal mit reinbringen will, dass man nicht sagen kann, nee, ich bin so eingefahren, ich kann das nicht ändern. Wenn du willst, wirst du es können.
Das glaube ich auch. Das glaube ich eben auch. Die Frage ist weiterhin, wie kann man sie versuchen, vielleicht zu fördern? Eigeninitiative, ist das eine Möglichkeit? Was mir dazu einfällt, auch nochmal auf das zurückzukommen, wo du vorhin sagtest, mit Schülern und Studenten, ja, das ist ja, soweit ich weiß, Pupil ist ja dann, wäre ja dann die Schüler, ne, in der Schule, ein
Müsste
Students.
ja.
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 So, vielleicht kann man das vielleicht auch so ein bisschen daher sehen, dass wenn man das aus gewissen anderen Budo-Kreisen sieht, dass man da ja wirklich als Kind anfängt. Also im Kendo ist es ja so, man fängt mit 5 Jahren an. Und für die ist es ja schon, also wenn die nach Europa kommen und die sehen, dass ein erwachsener Mann mit 50 Jahren versucht, seinen Shodan zu machen, dann ist da auch so ein bisschen so, ui, ne? Was ist denn da gewesen in der Kindheit, dass der kein Kendo machen konnte? Weil diese ganze Sozialisation läuft halt übers Kendo. Und wenn man dann aus der Uni rauskommt, dann hat man halt den fünften Dan. Wenn man ein guter Student ist, dann hat man den fünften Dan im Kendo und kann so auch in der Berufswelt zeigen, dass man gezogen hat. Ja. Da ist dann vielleicht wieder so ein bisschen, ja, man ist halt Schüler in den unteren Stufen und wenn es dann anfängt, ab fünften Dan ins Eingemachte zu gehen, auch andere Sachen noch zu adaptieren, dann fängt man an, Student zu werden. Vielleicht ist das da so ein bisschen noch begründet, dass das vielleicht seinen Ursprung auch hatte. Vielleicht war es ja im Karate mal ähnlich. Es war ja klar, wenn man an Funakoshis Zeiten denkt, es ist ja für Schüler aufbereitet worden, für Kinder aufbereitet worden. Das heißt, man wollte auch da wohl mit Kindern anfangen. Und dann haben die natürlich mit 10 Jahren oder mit 15 Jahren ihren ersten Dan. Nishiyama hatte mit 15 Jahren den dritten Dan im Kendo, um das nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Wir haben jetzt einen japanischen Jungen, der hat seinen zweiten Dan gemacht mit 14 hier. Der ist mit dem ersten Dan schon rübergekommen. Da war der, keine Ahnung, 11 oder 12. Also vielleicht ist das auch nochmal so ein Grund, dass man sieht, naja, Schüler in dem Sinne ja, aber sie sind dann auch wirklich noch Kinder und Jugendliche. Ohne jetzt deren geistige Qualitäten damit zu reduzieren, wie du vorhin sagtest. Klar können die auch sehr gut ziehen. Aber da lernt man vielleicht dann auch besser über die Gruppe nochmal, wie vielleicht Eigeninitiative aufgebaut sein kann, was es heißt, die Gruppe mitzutragen. Das ist ja auch, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und über das Mittragen von so einer Gruppe, sich dann auch zu relativieren und irgendwann festzustellen, ja, ich bin aber auch ein Individuum. Und dann bist du da, wo du hin willst, mit Eigeninitiative an dir arbeiten. Vielleicht ist das der richtige Weg. Vielleicht ist der bei uns viel schwerer zu gehen, weil wir halt mit ganz unterschiedlichen Lebensjahren beginnen, mit ganz unterschiedlichen Motivationen beginnen und. Also wir sind da viel inhomogener, glaube ich, in unserer heutigen Karate- und Kendo-Welt, als es noch vor ein paar Jahren oder heute noch in Japan mit Kendo zumindest der Fall ist.
Das mag sein.
Macht die Sache dann natürlich auch nicht einfacher, wenn man so eine inhomogene Gruppe hat. Von Lebensjahren her, und dann natürlich von Motivationsgründen getrieben, von sozialen Rahmenbedingungen gestrickt und, von zeitlichen Bedingungen gestrickt. Klar, Familienmitglieder, die müssen natürlich, die haben ein ganz anderes zeitliches Polster als jemand, der sagt, du, ich kann 5 Tage die Woche trainieren oder 6 oder 7, wenn ich Bock dazu habe. Das kann man wahrscheinlich irgendwann gar nicht mehr oder will es vielleicht auch gar nicht mehr. Ja, also dass diese Homogenität, die ist natürlich auch nochmal, glaube ich, beeinflusst nochmal so ein bisschen, wie wir unsere Eigeninitiative ausleben können, auch als Trainer und als Schüler, als
selbstredend,
Student.
Selbstredend. Ja. Okay, Erik, ich glaube, wir sind zu dem Punkt gelangt, sowieso, der vorher schon klar war, dass eine Eigeninitiative hilfreich ist und mehr als Beispiele vielleicht auch nennen, wo man sagt, das hat gezeigt, dass die Eigeninitiative eben auch auf die rein technische Entwicklung unheimlich viel ausmachen kann,
ja.
Ist uns wahrscheinlich nicht gegeben, weil ich glaube wirklich, wir können eine Eigeninitiative vielleicht entfachen, aber wenn sie nicht da ist, können wir sie nicht direkt entfachen. Also wir können sie anfeuern, aber nicht entfachen. Vielleicht ist das, was ich dazu noch sagen kann.
Das ist ganz schön. Ja, das ist ein ganz schönes fast Schlusswort. Das ist ja auch so ein bisschen in diesem Wort wiedergegeben, dass letztendlich der Geist nur übers Herz wiedergegeben werden kann. Ja, und nicht und wenn ich das jetzt dann mal runterbreche, und nicht über die Zunge. So.
In diesem Sinne.
Step by step.
All in one. Trainiert fleißig, bleibt schön gesund und drücken mal die Daumen, dass wir uns nächste Woche wieder hören.
Ja, das machen wir. Bis dahin.
Alles klar. Tschüss.
Der Karate Podcast. Shokukai im Gespräch Björn Rudolf und Erik Röhrig.